Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Wir schauen, bevor die Predigt eigentlich so richtig losgeht, nochmal einen kleinen Clip an. Sehr schlechte Qualität, liegt an den Aufnahmebedingungen. Ihr habt den vielleicht auch schon mal gesehen und wenn ihr das habt, dann habt ihr ihn mit einem Kommentar im Hintergrund im Ohr, wo jemand anhand dieses Videos erklärt, wie eine Bewegung entsteht. Wir schauen jetzt aber blanko an, also ohne den Kommentar, aber ihr merkt trotzdem, warum das zum Thema läuft, passt. Ich sage später zu dem Clip noch ein paar Worte. Wir sind in der Reihe Läuft, es geht um Nehemia, der ein großes Projekt ans Laufen brachte. Und wer die letzten beiden Sonntage nicht da war, der muss jetzt genau aufpassen, dann kriegt er so einen kleinen Einblick und ist wieder in der Geschichte drin oder mit uns in der Geschichte drin. Wir befinden uns im 5. Jahrhundert vor Christus. Judäa und die Hauptstadt Jerusalem sind Jahrzehnte vorher zerstört worden und der größte Teil der Bevölkerung ins Exil verschleppt. Das waren die Babylonier. Dann kamen die Perser an die Macht und unter den Persern lockerte die Sache sich ein bisschen und die ersten sind schon zurückgekehrt in ihre Stadt und der Tempel wurde schon wieder aufgebaut, aber die Stadtmauer ist noch platt. So. Und nun ist ein Mann in der Stadt, Nehemia heißt er, ebenfalls Jude, hat aber bisher am Königshof des persischen Königs weit weg, 1000 Kilometer weiter östlich, in der Hauptstadt des Reiches gearbeitet, so eine Art Berater des persischen Königs. Und er ist hier jetzt in Jerusalem, eigentlich sozusagen in der Heimatstadt seiner Vorfahren oder Hauptstadt seiner Vorfahren und plant die Mauer wieder aufzubauen. So, er hat den Segen seines Königs und bis hierher haben wir die Geschichte sozusagen in den ersten zwei Gottesdiensten mitverfolgt. Wir haben gesehen, wie aus Not Leidenschaft wurde, also er hört von dieser zerstörten Mauer und das erwischt ihn voll, diese Not. Und er entwickelt eine Leidenschaft dafür, hier muss etwas verändert werden. Und dann hat Matze letztes Mal gepredigt über diesen Schritt, wo aus der Leidenschaft dann Mut wurde. Matze hat letztes Mal beschrieben, wie er diese Sache zu seiner Sache macht. Und wie er den König einweiht, ihn um Unterstützung bittet, wie er dann nach Jerusalem reist. Und, das war das Ende der Story, soweit wie Matze gekommen ist, er hat nachts schon mal die Mauer inspiziert und sich angeschaut, wie sieht die eigentlich aus oder was ist noch übrig von ihr, was müssen wir tun. So, und jetzt sind wir in der Story, wo es heute darum geht, aus Mut wird ein Projekt. Und ich lese ab Nehemia 2, ich nehme den letzten Vers, den Matze letztes Mal vorgelesen hat, noch dazu und dann lese ich weiter. Die Ratsherren der Stadt wussten nicht, wohin ich gegangen war, als er da nachts rumläuft, und was ich vorhatte. Denn bis dahin hatte ich keinem der Juden etwas von meinen Plänen mitgeteilt, weder den Priestern noch den Männern der ersten Familien und den Ratsherren, noch allen übrigen, die mit der Sache zu tun hatten. Nun aber sagte ich zu ihnen, ihr seht selbst die trostlose Lage, in der wir stecken. Jerusalem ist ein Trümmerhaufen und die Stadttore sind verbrannt. Kommt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen, damit diese Schande aus der Welt geschaffen wird. Ich erzählte ihnen auch, wie die gütige Hand meines Gottes mir geholfen und was der König mir gewährt hatte. Da sagten sie, ja, ans Werk, wir bauen sie auf. Und sie machten sich mit Eifer an die Vorbereitungen zu diesem wichtigen Unternehmen. Als Sanballat, Tobia und der Araber Geshem von unserer Absicht hörten, machten sie sich über uns lustig und sagten, da habt ihr euch etwas Großes vorgenommen, ein bisschen zu groß für euch. Wollt ihr euch am Ende noch gegen den König auflehnen? Ich ließ ihnen ausrichten, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Wir, seine Diener, machen uns ans Werk und bauen die Mauer auf. Euch aber geht Jerusalem nichts an, denn ihr habt hier weder Grundbesitz noch irgendeinen Rechtsanspruch. Ihr habt euch auch nie um diese Stadt verdient gemacht. Der oberste Priester Elaschib und seine Brüder, die Priester, bauten das Schafstor wieder auf, weihten es und setzten die Torflügel ein. Sie weihten auch das angrenzende Mauerstück bis zum Turm der Hundert und dem Hananel-Turm. Die Einwohner von Jericho bauten den anschließenden Mauerabschnitt auf. Den nächsten Abschnitt baute Sakur, der Sohn von Imri, wieder auf. Die Sippe Senea baute das Fischtor wieder auf. Sie deckten es mit Balken, setzten die Torflügel ein und brachten die Riegel und ihre Sicherungen an. Und so könnte ich jetzt noch 3 Minuten weiterlesen. Allerdings habe ich nicht so viel Text hier mehr ausgedruckt. Es geht jetzt immer so weiter, dass er beschreibt, welche Gruppe von Leuten, welche Sippe, welche Familie, welchen Abschnitt, welche Mauer, welches Tor aufbaut und wandert so in seiner Beschreibung einmal um die ganze Stadt drumherum, bis er wieder am Schafstor, mit dem er angefangen hat, angekommen ist. Ich habe eine Karte mit dabei. Wenn man das so anschaut, dann... Oh, ne, das wollte ich nicht. Ich wollte woanders drücken. Ich glaube, ich will wo drücken? Ich weiß es gar nicht. Da? Ja. Das hier wäre, wer Jerusalem kennt, die heutige Stadtmauer. Ja, also, die hat mit der damaligen Stadt eigentlich gar nichts zu tun. Und das ist das, was sie jetzt hier wieder aufbauen. Das heißt, ein großer Bereich, das ist die Davidsstadt. Wenn ihr mal da wart, dann, da wird gebuddelt viel im Moment. Liegt außerhalb der heutigen Altstadt. Ne? Also, Jerusalem ist natürlich... Riesen viel größer. So, da wandert er einmal drumherum. Diese Karte ist für uns gar nicht so wahnsinnig wichtig, außer dass dieser Teil der Stadt kleiner ist, als es die Stadt war, bevor sie eingerissen wurde. Also hier zum Beispiel geht so eine Mauer rüber, die kann man heute noch, findet man da so einen Teil davon. Das ist älter, ein Teil, älter als diese Mauer. Also, was ich sagen will, es geht ja heute darum, dass Nehemia jetzt seinen Plan umsetzen will. Und er braucht dafür Leute, die da mitmachen, die irgendwie auch begeistert sind von dieser Sache. Und das Projekt, für das er sie gewinnen will, ist nicht das geilste, nie dagewesene Ding oder so, das alles Vorherige in den Schatten stellt, wo du alleine schon deshalb Lust hast, mitzumachen, weil du denkst, da muss ich dabei gewesen sein, ne? Als wir die Mauern so weit erweitert haben oder so. Es ist nicht der Wiederaufbau all dessen, was schon mal war. Es ist weniger. Es ist bescheidener. Und er muss Leute für ein Projekt gewinnen, die längst in dieser Stadt leben, die sich längst an diese Lage gewöhnt haben. Die sagen, na ja, gut, da sind die Mauern, okay, damit leben wir. Ne? Die wissen, es gab auch schon mal einen Versuch, diese Mauern aufzubauen. Die könnten auch sagen, ey, der Tempel ist da, das Herz unserer Stadt steht wieder, wozu jetzt noch das? Also er kommt, das will ich sagen, nicht mit der sexy Knaller-Idee, wo man sagt, krass, ey, wie geil ist das, da will ich dabei sein, sondern er kommt in eine Situation, wo sich Leute, so denke ich mich jedenfalls herein, schon mit etwas arrangiert haben. Und er muss Leute für ein Projekt motivieren, das gar nicht so glanzvoll ist, sondern das eher ein bisschen einfach notwendig ist. Eine Schande aus der Welt schaffen, sagt er. So, schauen wir uns an, wie er das gemacht hat. Und nehmen wir mal an, du hättest etwas Ähnliches vor, also jetzt nicht Mauer bauen. Aber du hast ein Projekt vor. Vielleicht hast du die letzten zwei Wochen hier zugehört und Ideen bekommen oder so. Oder es hat etwas in dir angetickt, worüber du immer mal nachgedacht hast. Also, ich spinne jetzt rum, ja? Du denkst vielleicht, man bräuchte noch eine weitere Kleingruppe in dieser Gemeinde hier. Und du denkst an eine Gesprächsgruppe zum Thema Christ und Politik. Klingt erstmal schon, ja. Aber das ist dein, du bist begeistert, ja? Also. Oder du willst eine Initiative starten, du hast eine Initiative gestartet. Bei dieser 14-14-Sache letztes halbes Jahr, da habt ihr eine Idee gehabt, du hast eine Idee gehabt. Und die war, ich denke mir jetzt wieder was aus, das gab es nicht wirklich, man müsste Wohnraum für Studenten zur Verfügung stellen. Denn das ist ein Problem in dieser Stadt. Das Ding kam aber nie so richtig ins Laufen. Oder du hast eine Idee für einen Arbeitsbereich der City Church, ja, nicht nur eine Gruppe, sondern denkst, ey, da müssen ganze Arbeitsbereiche entstehen und du denkst, Senioren. Wir brauchen hier was für Senioren und du hast vor, ich nenne das 40 plus oder so. Ich darf sowas mittlerweile sagen, denn nächstes Jahr werde ich 40. So, oder jetzt gehen wir mal raus aus der Gemeinde. Du denkst, hat letztens zu mir jemand gesagt, du denkst, man müsste die Räume, du bist Lehrer, man müsste die Räume an unserer Schule streichen. Das sieht grauenhaft aus hier. Da geht's dann wirklich um Wände. Oder du willst einfach nur ein Gartenhaus bauen in deinen Garten. Oder du willst auf deine alten Tage nochmal auswandern. Das ist auch ein Projekt. Auswandern. Ein anderes, anderswo ein Leben anfangen. Und die Leute, die du gewinnen musst, sind deine Familie, die das eigentlich hochgradig nicht so gut findet. So, also, du willst ein Projekt angehen. Und dann kommst du, egal wann, immer irgendwann an diesen ersten Punkt, nämlich, dass du deine Idee kommunizierst. Und die, denen du das erzählst, das sind die sogenannten Mahmuds. So habe ich sie genannt. Nicht Helmut, sondern Mahmuds. Die habe ich hier mal dargestellt auf meinem Arbeitsplatz. Ja? Also der Weiße da ist Nehemia und die anderen sind die, denen er versucht, Mut zu machen, mitzumachen, die Mahmuds. Das sind nicht die, die mitmachen, sondern das sind die, die mitmachen könnten, die du gewinnen musst. Und wie macht Nehemia das jetzt? Wie macht man Menschen Mut, bei einem Projekt teilzuhaben? Nehemia sagt ihnen, warum? Warum? Und er sagt, ihr seht selbst die trostlose Lage, in der wir stecken. Jerusalem ist ein Trümmerhaufen und die Stadttore sind verbrannt. Kommt, dann lass uns die Mauern wieder aufbauen, damit diese Schande aus der Welt geschaffen wird. Also wenn du Leute für ein Projekt gewinnen willst, dann sag ihnen, Warum? Es klingt ein bisschen billig, ja. Aber das machen wir nicht immer. Warum ist dieses Projekt so bedeutungsvoll? Nehemia sagt Trümmerhaufen, Tore verbrannt, Schande. Er benennt die Not, die wirklich beseitigt werden muss. Darum müssen wir was tun. Das seht ihr das nicht? Das seht ihr doch auch. Das geht euch doch so ähnlich, oder nicht? So. Also wenn du Leute gewinnen willst, dann benenne das Problem und male es ihnen konkret vor Augen. Menschen gewöhnen sich an Schwierigkeiten, die um sie herum da sind. Also der Gesprächsmensch da, der Gesprächsgruppe für Christ und Politik. Ja, das klingt ja nicht so, das klingt stinklangweilig, um ehrlich zu sein. Wenn es ihm aber gelänge, Menschen vor Augen zu malen, wie dringend, sagen wir mal Würzburg, ja, Regionalpolitik, wie dringend da politisch engagierte Menschen gebraucht werden. Und wenn er Probleme aufzeigen könnte, vor Augen malen könnte, wo er sagt, hey, hier müsste etwas gelöst werden und wir könnten. Wenn es um etwas Konkretes ginge, könnte es sein, dass Leute sagen, das klingt nicht mehr so langweilig. Das ist etwas, wo wir etwas verändern müssen. Oder wenn du mit einer Videokamera einen Studenten beim Wohnungssuchen begleitest, ja, jetzt muss das natürlich für den Film, darf er dann keine finden, sonst ist es doof. Aber wenn du das machen würdest, er findet keine so und das zeigst das Menschen. Und ernsthaft, es wird klar, dass es vielen Studenten so geht, die hinziehen und erstmal im echten Problem stecken, weil es zu wenig Raum gibt. Vielleicht gewinnst du Leute, die sagen, hey, hier könnte man was machen, hier muss man was machen. Warum? Weil das ätzend ist so. Das ist wirklich ein Problem. Oder nimm deine Lehrerkollegen mit in ein neues Schulgebäude und sie werden verstehen, warum diese Wände, in denen sie sonst leben, grausam sind. Also warum? Zeig ihnen warum. Erkläre deiner Familie, das Gartenhaus, das löst unsere Probleme, unsere Platzprobleme im Keller. Und wenn Opa bei uns übernachten will, hat er einen Ort und nicht die Tochter. Tochter muss das Bett nicht mehr räumen, die ist sofort dabei. Warum? Warum wollen wir das machen? Also warum motiviert? Such mal im Netz den Vortrag von Simon Sinek. Ich weiß nicht, wie er richtig ausgesprochen wird. Er spricht jedenfalls Englisch, also vielleicht wird er anders ausgesprochen. Simon Sinek oder was. Und der heißt How Great Leaders Inspire Action. Und er malt diese Kreise hier, die habe ich zwar gemalt, aber er malt solche Kreise an die Wand und in englischen Worten steht da, warum und wie und was. Und er sagt, wir kommunizieren oft falsch rum. Jede Firma, jede Organisation, jeder Mitarbeiter kennt den äußersten Ring, weiß, was diese Firma tut. Ja? Viele wissen auch noch, wie man es tut. Und er sagt, die wenigsten wissen, warum. Und er sagt, Profit lasse ich nicht gelten. Das ist nicht warum. Das ist einfach das Ergebnis. Er meint, warum machen wir, was wir machen? Warum gibt es diese Firma? Warum braucht uns die Welt? Was ist es wert, dass ich morgens aufstehe und mich da reingebe? Warum? So. Man kann auch sagen, woran glaubt diese Organisation, diese Gruppe? Was ist im Kern? Die meisten, sagt er, kommunizieren immer von außen nach innen. Das ist so das Normale. Das, was man am leichtesten beschreiben kann, damit fangen wir an. Und das ist meistens, was wir tun. Also er sagt, was wäre bei einer Firma, wir verkaufen Computer. Wie? Ja, wir verpassen ihnen ein tolles Design. Wir machen, dass sie einfach zu bedienen sind und dass sie benutzerfreundlich sind. Willst du einen kaufen? Ja, vielleicht. Oder ich gucke bei einer anderen Firma vorbei, die auch das macht. Und dann nennt er, vielleicht habt ihr schon geahnt, dann nennt er Apple. Sagt, was machen die anders? Die kommunizieren anders. Er sagt, die fangen innen drin an. Sie kommunizieren ungefähr so. In allem, was wir tun, glauben wir daran, die Welt verändern zu können. Wir glauben daran, dass neues Denken, ich glaube, das ist tatsächlich so ein Apple-Spruch, neues Denken den Status quo verändert. Daran glauben wir. Darum gibt es uns. Wie wir das tun? Wir erschaffen Computer, die ein tolles Design haben, benutzerfreundlich sind und leicht zu bedienen. Wir lieben es, das ist das, was wir machen. Wir lieben es, Computer herzustellen. Willst du einen kaufen? Und das kommt anders. Das kommt anders. Also und den Kernsatz, den er dann sagt, dann höre ich wieder auf mit ihm hier, mit diesem Simon Sinek. Die Leute kaufen nicht, was du tust. Sie kaufen, warum du es tust. Die Leute kaufen nicht, was du es tust. Und das kannst du übertragen auf die Leute, die du gewinnen willst für ein Projekt. Sie kaufen, warum du es tust. Nehemia sagt nicht, was? Lass uns die Mauer wieder aufbauen. Wie? Lass uns Team bilden und in Baumärkte gehen. Er sagt, warum? Weil diese Mauer da niederliegt. Ein Trümmerhaufen. Das geht euch doch auch so. Das ist eine Schande. So, warum? Ne? Und dann sagt er noch was. Das gehört auch zu diesem Warum. Ich erzählte ihnen auch, wie die gütige Hand meines Gottes mir geholfen hatte und was der König mir gewährt hatte. Das ist der Glaube. Ja, Apple glaubt an neues Denken. Das schafft Veränderung. So. Nehemia glaubt, Gott beauftragt uns. Ich glaube, wir sollen das tun. Ich glaube, wir können das tun. Da steckt ein Glaube im Zentrum. So, vorhin habt ihr diesen Aufbauvideo gesehen da, ne? Wir als City Church suchen Leute, die mitmachen. Und zwar nicht nur bei total hippen neuen Projekten, sondern auch bei Dingen, die schon seit nächstes Jahr 10 Jahre laufen. Die ist, an die du dich vielleicht schon gar gewöhnt hast. City Church ist da, läuft, gehe ich hin manchmal. So. Du wirst kaum hier irgendwo mitmachen, wenn du nur siehst, was wir tun. Was wir tun ist, unter anderem, aber das ist vielleicht das Auffälligste, Gottesdienst im Kino um 11 Uhr oder heute 11.10 Uhr, wenn wir nicht früh genug hier rein dürfen. Cool, gehe ich ab und an hin. Manchmal finde ich auch nicht so cool und dann gehe ich mal wieder, dann war es wieder gut. Oder so. Was tun sie, das tun sie. Und manchmal partizipiere ich daran. Motiviert mitmachen wirst du nicht, wenn du nur das siehst. Mitmachen wirst du, wenn du glaubst, woran wir glauben. Warum City Church hier sein soll. Wenn du das auch glaubst, dann bist du ganz anders motiviert mitzumachen. Also nämlich, was glauben wir? Dass diese Stadt diese Kirche braucht. Nicht nur diese, aber auch eine solche. Und dass gerade das eine Form ist, die hier noch gefehlt hat. Und wenn du mit uns glaubst, dass Menschen, die mit herkömmlicher Kirche ihre Mühe haben, so, dass die Gott kennenlernen sollten, dass das wichtig ist, dass das mehr ist als einfach nette Veranstaltung. Darum gibt es City Church. Darum haben vor 10 Jahren Leute das gegründet und wie Hans und Markus und viele andere sind hier seit 10 Jahren engagiert. So. Also, Sinek sagt, people don't buy what you do, they buy why you do it. Warum du es tust. Das Ergebnis ist dann bei Nehemia und immer wieder auch in unserem Leben, sie sagten ja ans Werk, bauen wir sie auf und sie machten sich mit Eifer an die Vorbereitung zu diesem wichtigen Unternehmen. Das Warum bringt die Mahmuds aus dem Sessel. Das ist der erste Schritt. Leute werden nicht mitmachen, wenn du nur sagst, was du vorhast, sondern sie werden mitmachen, vielleicht wenn sie glauben, was du glaubst, wenn sie wichtig finden, was du wichtig bist. Warum tust du das? Schritt 2 würde man gerne umgehen, ich mache ihn ganz kurz, aber der passiert immer wieder. Die Endmuts treten auf den Plan. So, diese Jungs heißen in meiner Geschichte hier Sanballat, Tobia und der Araber Geshem. Als sie von dieser Absicht hörten, machten sie sich über uns lustig und sagten, da habt ihr euch was Großes vorgenommen, ein bisschen zu groß für euch. Oder wollt ihr euch am Ende gegen den König auflehnen? Wenn ihr hier die Stadtmauer wieder aufbaut, ne? Verteidigungsanlagen. So, die Endmuts sind die, die dagegen sind, die dich entmutigen. Und die Mahmuds mal gleich noch mit, die schon so irgendwie mit deiner Idee sympathisieren. Sie reden dir ein, entweder, dass du das nicht schaffen wirst, oder dass deine Motive falsch sind. Wollt ihr euch gegen den König auflehnen? So, ich meine, es gibt falsche Motive. Und das musst du dich auch fragen lassen, ne? Vielleicht auch einen Moment drüber nachdenken. Warum mache ich das eigentlich? Ist das wirklich das, oder habe ich ganz andere Motive hier? Und es gibt auch Schnapsideen, die wirklich zu groß sind, Luftschlösser. Aber wenn du weißt, was du willst und wenn du glaubst, dass das dran ist, vielleicht frag mal Leute, die dir ehrlich sagen, Freunde, die dir ehrlich sagen würden, wenn das eine Schnapsidee ist. Wenn die sagen, hey, bleib da dran. Wenn du glaubst, das könnte gehen, dann wunder dich nicht, wenn die Endmuts auf den Plan treten. Sie kommen einfach immer. Also, was ich hier eigentlich nur sagen will, ist, es ist normal, gewöhnlich dran, passiert. So. Manchmal sind die Endmuts nur Gedanken. Was heißt nur? Manchmal sind es nicht Menschen. Zweifel. Dieser Clip am Anfang, Christopher Maloney, ja, entweder findet man sowas total kitschig und man fängt an zu weinen, was man den Ganzen anschaut, ja. Ich glaube, 75% weinen schon mal, wenn sie das sehen. So. Dem haben Freunde 5 Jahre lang, man kann ihn ja schlecht verstehen mit seinem Liverpooler Dialekt, ne, aber, 5 Jahre lang gesagt, das wird nichts, meld dich nicht an. Du bist nicht gut genug. Später in dem Clip, wenn man ihn ganz schauen würde, sagt er, die Leute haben mir immer wieder gesagt, du wirst dich lächerlich machen. Und dann zittert er da vor Nervosität, weil er diese Kraft braucht, gegen diese inneren Endmuts, das doch zu tun, was er will. Ne? Gegen die eigenen Selbstzweifel. Also wenn du etwas gründest, wenn du im Geiste deine Schule schon schön gestrichen siehst oder du hast vor, auszuwandern, dann wird es Leute geben, die sagen, du machst dich lächerlich. Oder tiefergehend, das, woran du glaubst, ist lächerlich. Vergiss Kirche. Oder vergiss Gott, oder vergiss deinen Glauben. Siehst du nicht, dass es die Welt nicht besser macht? Du investierst deine Zeit an der falschen Stelle, vergeudete Zeit. Schön, dass du Hoffnung hast, aber schau doch mal hin. So. Also die Endmuts werden auf den Plan treten. So viel länger haben sie gar nicht verdient an Zeit, deswegen gehe ich zum Nächsten. Nehemia wirft sie einfach raus. Er sagt, geht mir aus den Augen, ihr habt hier nichts verloren. Geht aus meinem Gedanken, geht aus meinem Mailverteiler. Ja, so. Ich glaube, sagt er, Gott will, dass ich das hier tue. Und auf die Schnauze fallen kann ich alleine. Ja, ich will das probieren. So. Dritter Schritt, die Partizipatmuts. So, ich gebe zu, an dieser Stelle hat mich die schöpferische Wortschöpfungsgabe verlassen. Vielleicht hat sie mich schon vorher verlassen, aber hier ganz sicher. Das sind jedenfalls die Leute, die an deiner Idee partizipieren. Ja, und die jetzt in Kleingruppen an dieser Mauer da bauen, mein Laptop-Screen da. Der Text listet das ja ganz genau auf, dauert das zu lesen, wenn, wo, wer, wie arbeitet, so, ja. Und das ist nicht so interessant, das zu lesen. Da, interessant ist, da ist offensichtlich jemand sehr gut organisiert und hat auch sehr gut dokumentiert. Was wir lernen können ist, Nehemia gelingt es, dieses große Projekt in viele kleine aufzuteilen. Und dann diese kleinen Teile Leuten, Gruppen anzuvertrauen. Und es scheint so, als ob jede Gruppe relativ eigenverantwortlich arbeitet. Er delegiert. Darum geht es in diesem Schritt. Das geht auch hier gar nicht anders. Ne? Hätte ich euch den Text vorgelesen, dann kämpft ihr manchmal an die Stelle, wo steht, Klaus und seine Familie arbeiteten an dem Mauerabschnitt, der gegenüber seinem Haus lag. Rüdiger und sein Vater werkelten an dem Turm, der gegenüber seinem Haus lag. Immer wieder dieses in der Nähe des Wohnortes. Jetzt kann man sagen, vielleicht war es einfach praktisch. Muss man nicht weit laufen bis zur Arbeitsstelle. Oder es war klug. Du baust hier nicht an irgendeiner beschissenen Mauer, du baust irgendwie an deiner Mauer. Wenn der Feind hier irgendwo durchbricht, dann vielleicht doch bitte nicht gerade hier, wo wir wohnen. Ja, so, also du hast ein persönliches Anliegen. So, ich weiß nicht, ob das dahinter steckt. Ja, aber jedenfalls ist das wichtig bei einem Projekt, dass du delegierst, dass du realisieren willst, dass du Menschen da einsetzt, wo sie es am leichtesten zu ihrer Sache machen können, weil sie darin vorkommen. Keiner kann eine Kirche gründen, aber es gibt Leute, die können eine Band gründen. Wahrscheinlich sind es Leute, die gerne sowas tun, die sich damit identifizieren. Manche können Videos produzieren, manche können Wohnzimmer für eine Mini-Church anbieten. Ja? Also mach es überschaubar und mach es so, dass Menschen es zu ihrer Sache machen können. Achte darauf, dass Menschen da arbeiten, wo sie talentiert sind. Bei deinem Politikgesprächskreis brauchst du wahrscheinlich jemanden, der politisch aktiv ist, damit das irgendwie Hand und Fuß hat. Und du brauchst jemanden, der ein Gastgeber ist. Rotwein, Zigarren, was braucht man bei so einem politischen Gesprächskreis? Ja? Oder brauchst jemanden, der die Tagesordnung irgendwie der Themen erarbeitet, so dass man ja nicht nur so stammtischmäßig unterwegs ist? Oder für die Studenten-WG-Sache. Es ist ja die Frage, was willst du da eigentlich machen? Ne? Wie willst du das machen? Ich habe gedacht, angenommen die Idee ist, finde ich gar nicht so schlecht. Du findest ältere Menschen, jetzt nicht 40 plus, sondern wirklich alte Menschen, und du hilfst ihnen, ein, zwei Zimmer ihrer Wohnung zu renovieren, die sowieso zu groß ist, und sie zu vermieten, dafür bekommen sie Haushaltshilfe durch diesen Studenten und vielleicht ein bisschen Gesellschaft oder so. Ja, es ist hier günstiger, aber wir erwarten, dass das WG mit älteren Menschen, die in so großen Wohnungen leben, keine Ahnung. Was brauchst du dann? Du brauchst Leute mit Kontakten, du brauchst Sponsoren vielleicht auch, weil man da was renovieren muss, du brauchst Leute, die ein Konzept entwickeln, das ist ein richtig großes Ding, handwerklich begabte Leute, wie gründet man einen Verein, Leute, die nachher diese WGs betreuen, keine Ahnung. Also delegiere. Und dann lebe damit, dass sie das nicht alle exakt so machen, wie du willst. Ich stelle mir diese Mauer da. Ja, heute kann man die nicht mehr sehen oder wenig davon. Ich stelle mir vor, die war nicht so einheitliches im Design. Wenn da jeder irgendwie, wir machen hier, wir machen da. Okay, soweit. Soweit mal zu diesen drei Schritten, wenn du etwas initiieren willst. Jetzt habe ich noch einen letzten Schritt. Das ist kein Schritt, ein letzter Punkt. Weil ich dachte, nicht alle von uns laufen mit einer Idee durch die Gegend und werden demnächst Leute gewinnen, kommunizieren, warum und delegieren und so. Ne? Darum will ich in dem letzten Punkt die Sache mal noch aus der anderen von der anderen Perspektive anschauen. Aus der Perspektive der Partizipatmuts. Nicht aus der Perspektive des Leiters. Aus der Sicht eines Mitmachers. Denn, zumindest in der CC, und das ist auch sonst so, wir brauchen nicht 100 Nehemias. Wir brauchen ein paar Alpha-Tiere und wir brauchen auch mehr als jetzt, aber wir brauchen nicht 100. Ja, also, wir brauchen auch Leute, die sich anschließen. Und das sind die Mutigsten. Deswegen der letzte Punkt, der Mutigste. Und ich komme zu diesem Clip vom Anfang, deswegen habe ich den gezeigt. Ich glaube, teilweise sind die Mitmacher und vor allen Dingen die ersten Mitmacher mutiger als der, der die Idee hatte. Und das sieht man in diesem Video ganz am Anfang ganz nett, da tanzt dieser Typ allein, ne? Macht sich lächerlich. Also ein Leiter, der ist manchmal der, der die Idee hat und der steht auf und macht sich lächerlich mit dem, was er da vormacht, was er da für eine Idee hat. Ja? Das braucht Mut. Aber dann kommt dieser erste Partizipatmut, der erste Mitmacher. Und der erste Mitmacher, der braucht den Mut, sich mit lächerlich zu machen. Und indem er aufsteht, sagt er, das da ist zwar, sieht zwar lächerlich aus, aber das ist gut. Das ist es wert, mitzumachen. Und er, das ist die Message, er macht aus einem einsamen Idioten einen Leiter. Er erst macht aus dem einsamen Idioten einen Leiter. So, und dann kommt der nächste dazu. Das ist der Wendepunkt eigentlich in dieser ganzen Sache, ne? Sein Mitmachen sagt, dass der erste mitgemacht hat, war richtig. Das sieht lächerlich aus, aber es ist eine gute Sache. Und wenn drei von etwas überzeugt sind und das durchziehen, und zwar öffentlich, dann sind ruckzuck mehr Leute dabei. Ab dann kommt die Sache ins Rollen, ne? Und plötzlich dann, das ist ja auch interessant, ist nicht mehr das Mitmachen lächerlich, sondern das nicht mehr Mitmachen ist lächerlich. Wenn du jetzt da dazwischen auf dem Boden sitzt, während die um dich rumhüpfen, das wird dann lächerlich. Also plötzlich kippt das Ding, ja? So. Diese Leute gab es bei Nehemia übrigens auch, die nicht mitmachten, werden in dem Text auch aufgeführt. Aber dann keines weiteren Wortes mehr gewürdigt, so. Worum es mir geht, ist der Mitmacher, der erste Mitmacher ist eigentlich der Mutigste. Und er ist vielleicht sogar fast entscheidender als der mit der Idee. Wenn der nämlich allein bleibt, dann verpufft das Ding. Er macht aus einer Idee eines einsamen Deppen ein tatsächliches, realistisches Projekt. Erst mit ihm wird etwas wahr. Die Message ist, wenn du einen einsamen Spinner siehst, der etwas Großartiges tut, hab den Mut mitzumachen. Und wenn du einen einsamen Menschen siehst, der an etwas Gutes glaubt, dann hab den Mut mitzuglauben, lass ihn nicht hängen. Und vielleicht, habe ich gedacht, vielleicht ist für dich ja sogar so, dass der Glaube an Gott an sich, den du hier beobachtest bei anderen, das ist das, wo du mitmachen könntest und überlegst, ob ich das wohl sollte. Ja, es könnte sein, dass dein Projekt ist, anfangen zu glauben. Und das heißt, aufzustehen und in eine Richtung zu gehen, in die andere zu gehen. Und das ist immer ein bisschen Outing, ne? So. Das ist mutig. Jesus nannte das Nachfolge. Anfangen, ihm nachzugehen. Kann das sein, dass das dein Projekt ist? Wenn das so ist, wenn du denkst, hey, das will ich eigentlich, dann komm auf jemanden zu, auf mich oder da hinten sitzen am Ende des Gottesdienstes auch immer Leute, mit denen man kurz reden kann und die für dich beten, die mit dir beten. So. Das könnte für dich konkret bedeuten, aufzustehen und mitzumachen. Aber auch sonst in den praktischen Dingen, vielleicht ist Mitmachen dein Ding und nicht initiieren. Und wenn die Welt nur aus Initiatoren bestände, dann würde nichts passieren. Nur Nehemias hätten keine Mauer gebaut. Es braucht mutige Mitmacher. So. Jetzt will ich seit 4 Minuten schon jemanden anrufen. Deswegen lege ich mir das mal zur Seite und erzähle es euch zum Schluss. Nämlich einen Menschen, wir wissen noch nicht, ob das technisch funktioniert, weil wir eben viel zu wenig Zeit hatten, das wirklich auszuprobieren. Du kannst mal diesen Videoclip abspielen und ich erzähle was dazu. Noch. Thorsten Hebel gleich, der sieht so aus. Ach so, ne, klar, kann man nicht sehen, ist ja logisch. Lass es laufen. Bisschen die leise Musik. Die haben ein geiles Projekt in Berlin gegründet. Die Blue Box gibt's ein paar Jahre. Ihr seht hier Bilder von einer Bühnenshow und von Musik, die sie machen. Die Blue Box ist sozusagen der X-Factor oder DSDS im Kleinen und in ehrlich und in echt. Ja? Sie laden Kids aus Berlin-Lichtenberg ein und sagen ihnen, probt mit uns ein Jahr auf ein Bühnenstück und wir bringen euch auf die Bühne. Und wir bringen euch bei, wie man tanzt und wie man singt und wie man Theater spielt und so. Und Thorsten Hebel ist der Leiter. Er ist selber Schauspieler von Beruf und Pastor von Beruf. Und er stand, wenn ich das richtig weiß, vor meiner Zeit irgendwann auch einmal hier auf der Bühne. Jedenfalls in der CC auf der Bühne, ob das hier war, ich glaube aber. Und ihn rufe ich jetzt an. Wie gesagt, also vielleicht muss ich dem armen Mann dann sagen, Junge, das ist kaum zu verstehen. Ich hoffe, ich erreiche ihn jetzt. Er hat gesagt, ja, ruf mich an. Ich bin auf der Autobahn unterwegs, aber ich halte dann für dich früh genug auf einen Parkplatz an. So. In der Zeit. Oh, das klingt. Das schon so klingt. Muss er noch dran gehen? Der da sollte dran gehen. Ja, ne?
Der angerufene Teilnehmer antwortet nicht. Wenn Sie eine Rückrufbitte per SMS...
Ja, das könnten wir auch machen. Aber ich rufe ihn gleich nochmal an und erzähle weiter, was ich erzählen wollte. Ich wollte ja nur ihn nicht hängen lassen, ne? Ich wollte das nämlich nochmal kurz zusammenfassen. Und das hätte ich am Schluss gemacht. was ich bisher gesagt habe. Und dann versuchen wir es nochmal. Und wenn nicht, dann halt nicht. Wenn du Leute gewinnen willst, erster Punkt, erkläre, warum du glaubst, dass es das braucht, was du davor hast. Warum? Zweitens, rechne mit den Endmuts. Ja, verjage sie, wenn sie Unrecht haben. Drittens, delegiere, mach die große Aufgabe klein. Oder viertens, sei der erste Mitmacher, was manchmal oder oft wichtiger ist als der erste Initiator. So, Thorsten Hebel. Schauspieler, ne? Er hat gesagt, er macht sich so einen Eintrag in seinen Kalender, der ihn erinnert, 15 Minuten vor, oh, jetzt so. Bin ich das? Ja. Jo. Wenn er nicht dran geht, sind wir genau zu der Uhrzeit Schluss, wo wir Schluss machen wollten. Schade. Kann ich jetzt aber irgendwie nicht ändern. Gib mir mal hier wieder. Kann ich jetzt irgendwie nicht ändern. Also vielleicht klingt das Telefon gleich, aber dann gehe ich nicht mehr dran. Also ich werde ihm sagen, hey, du hast mich hängen lassen, darf ich dich nächste Woche wieder anrufen? Und dann schauen wir, ob das geht. Weil er wunderbar beschreiben kann, was der Grund ist, warum sie in Berlin diese Arbeit angefangen haben. Ich erzähle das jetzt einfach, aber also bei ihnen geht es ganz wenig darum, im Vordergrund hier Kirche zu gründen. Das ist überhaupt gar keine Kirche. Oder Leuten vom Glauben zu erzählen. Sie sagen, was diese Menschen, diese Kinder in diesem Stadtteil und in anderen Stadtteilen Berlins auch vor allem brauchen, ist Selbstwert. Das ist das, was ihnen fehlt. Und wenn du sie siehst, dass sie nicht selbst an sich glauben können, dann bricht es dir das Herz. Und deswegen nennen sie das, die Blue Box, auch die Selbstwertmanufaktur. So, und sie proben mit diesen Kids und wenn man die Kids da in den Videos, die sie machen, schon mal, wenn man die erzählen hört, dann merkt man, was es für Kinder bedeutet, Applaus zu bekommen und zwar von einer großen Menge und zu entdecken, ich kann singen, der ich vorher nicht den Mund aufbekommen habe oder so. Und erst im zweiten Schritt merken Kinder manchmal oder so, wie Gott in dem, was wir machen, an sie glaubt. Wie Gott in ihrem Leben etwas verändert. So. Aber der erste, das, was uns getroffen hat, ist zu sehen, ja, Kinder fühlen sich nicht wertvoll und dagegen muss was gemacht werden. Und man könnte ihn wunderbar interviewen zu seinem Team, seinem Riesenteam und wo Leute in verschiedensten Gruppen da unterwegs sind. Und ich hätte ihn auch gerne gefragt, ob er manchmal entmutigt ist. Aber darüber weiß ich nichts zu sagen. Deswegen mache ich hier einfach Schluss. Wir singen das letzte Lied und ich rufe nachher Thorsten Hebel an.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.